Entdeckungsreise durch Tschechiens Kreise.
Nela Hoseves ist eine Gemeinde am Ufer der Moldau. Sie liegt unter dem gleichnamigen Lobkowitz-Schloss etwa 20 Kilometer nördlich vom Stadtrand Prags entfernt. Hier ist Antonín Dvořák am 8. September 1841 geboren. Man würde kaum eine bessere Zeit finden, das Geburtshaus des Komponisten zu besuchen, als gerade dieser Tage. Die ehemalige Dorfschenke wurde nach mehreren Jahren Instandsetzung im Sommer dieses Jahres nämlich wieder geöffnet. Die Musikologin Eleonore Kinski ist Kuratorin des Geburtshauses.
Wir haben jetzt eine neue Ausstellung geplant, die etwas anders ist als das, was zuvor da war. Wie die meisten Zuhörer sicher wissen, gibt es viele Museen, die dem Komponisten Dvořák gewidmet sind in diesem Land. Und uns war es wichtig, nicht etwas zu wiederholen, was es woanders auch schon gibt. Deswegen wollten wir uns wirklich auf seine Kindheit fokussieren. Nun gibt es aus seiner Kindheit kaum irgendwelche Gegenstände, die man in Vitrinen ausstellen kann. Und das hat uns dazu genötigt, vielleicht glücklicherweise dazu genötigt, das Museum etwas anders zu konzipieren. Es soll also sehr interaktiv werden. Wir haben viele Gegenstände, die die Menschen, die Besucher in die Hand nehmen können und damit spielen können. Es geht also sehr viel mehr um das Erlebnis und um die Atmosphäre vom Haus als um Artefakte von Dvořáks Leben zu sehen.
Mit einem Film zu den Kindheitsjahren des Komponisten sowie einer multimedialen Darstellung der Geschichte von Nela Hoseves werden die Besucher in die Ausstellung eingeführt. Dann geht es durch das Haupthaus weiter. Die Familie Dvořák, Vater František, der Fleischer und Gastwirt war, und Mutter Anna mieteten und bezogen es kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes, Antonín. In der ehemaligen Wohnstube blickt man hinter einem Vorhang in jene Ecke, in der die Wiege des späteren Genies stand. Im Saal wird man von einer Dorfkapelle zu Tanz gebeten. Im Schankraum kann man etwa ein Brettspiel spielen. Im oberen Geschoss kommen die Besucher dann in eine Dorfschulklasse oder erfahren, wie die mittelböhmische Landschaft den Komponisten inspirierte. Die Besucher sind mit einem Audioguide ausgestattet. Im ganzen Museum gibt es unzählige kleine Scheiben, manchmal gut sichtbar, manchmal auch etwa unter einem Krug auf dem Tisch versteckt. Richtet man die Fernbedienung des Kopfhörers darauf, kann man selbstverständlich Dvořáks Musik hören, aber auch Volkslieder, die er selbst im Wirtshaus vernehmen konnte, sowie Geschichten über sein Leben, Erinnerungen oder etwa Auszüge aus der Dorfchronik. Und dies alles nicht nur auf Tschechisch, sondern auch auf Englisch und auf Deutsch. Antonín Dvořák lebte bis zu seinem 12. Geburtstag in Nela Hoseves. Auch später pflegte er die Beziehung zu seinem Heimatort aber weiter, Eleanor Kinski.
Dvořák hat seine ganzen ersten Kindheitsjahre dort verbracht, bis er die Grundschule fertig hatte, also 12 Jahre. Und dann ist er, um die Schule weiterzuführen, nach Slonice oder auf Deutsch Slonitz gegangen, wo ein Onkel gewohnt hat. Und seine Familie war aber weiterhin in Nela Hoseves. Das heißt, er ist immer wieder hin und zurück und hat weiterhin in der Nela Hoseveser Dorfkapelle auch gespielt. Und erst als seine Eltern dann nachgezogen sind, also 1855, ist er wohl wahrscheinlich seltener nach Nela Hoseves gekommen. Aber ich würde sagen, Nela Hoseves ist weiterhin für ihn sehr wichtig gewesen. Er ist, wir wissen von mehreren Malen, wo er als Erwachsener einfach so nach Nela Hoseves zurückgekehrt ist. Einmal ist auch sehr gut dokumentiert in den 80er Jahren, wo die Presse ihn begleitet hat und wo Fotos gemacht wurden. Und noch dazu dadurch, dass der Zug, die Bahnstrecke zwischen Prag und Dresden und somit Prag und eigentlich Hamburg durch Nela Hoseves führt, ist jedes Mal, wenn er seinen Verleger Simrock in Berlin besucht hat oder wenn er nach England oder nach Amerika gereist ist von Hamburg aus, ist er durch Nela Hoseves durchgefahren.
Dvořáks Beziehung zur Musik sei schon in seinem frühen Alter in Nela Hoseves geprägt worden, betont die Kuratorin.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Dvořák wuchs mit ganz viel Musik um sich herum auf. Dadurch, dass das der soziale Hintergrund sehr einfach war, waren es jetzt keine hochkarätigen Klavierunterrichte, sondern eher die Dorfkapelle, Musik in der Kirche, Violinunterricht, Singen in der Kirche. Das waren so seine musikalischen Erfahrungen. Aber von dem, was wir herausgefunden haben, war Musik wirklich allgegenwärtig, von singenden Menschen am Feld bis zu eben der etwas feierlicheren Musik in der Kirche.
Musik gespielt und gesungen wird in der Gemeinde bis heute. Am vergangenen Sonntag, dem Geburtstag des Komponisten, wurde in der Gemeinde bereits zum 73. Mal das Festival Dvořák Snella Hozeves veranstaltet. Es bot ein Kammer- und ein symphonisches Konzert, einen Vortrag, einen Workshop für Kinder sowie Besichtigungen des neu renovierten Geburtshauses. Unter musikalischer Begleitung eines örtlichen Chors gedachten Vertreter der Antonín Dvořák Gesellschaft des Kreises Mittelböhmen, der Gemeinde Nella Hozeves und der Familie Lobkowitz des Komponisten an dessen Denkmal am Dorfplatz. In den Jahren 1853 bis 56 hielt sich der junge Antonín in Slonice auf. In diesem Städtchen, knapp 20 Kilometer von Nella Hozeves entfernt, lehrte er beim dortigen Lehrer und Organisten Antonín Liman Violine, Klavier und Orgelspiel sowie Musiktheorie. Dort komponierte er auch seine ersten Stücke. An das Städtchen erinnert auch der Beiname von Dvořáks erster Symphonie, die als »Die Glocken von Slonice« bezeichnet wird. Sein Aufenthalt in der Stadt wird heute in einem kleinen Museum dokumentiert. Im Alter von 16 Jahren ging Dvořák nach Prag, um an der Orgelschule zu studieren. Nach seinem Studium spielte er Bratsche im Orchester im Interimstheater. Im Laufe der Jahre wohnte er an mehreren Adressen in der Prager Neustadt, am Heuwagsplatz, am Karlsplatz oder in der Straße na Rybničku, von wo aus sich der Blick auf den Glockenturm der Stephanskirche bot. Ganze 27 Jahre lang, bis zu seinem Tod im Jahr 1904, lebte Dvořák mit seiner Familie im Haus Nummer 14 in der Žitná Straße. Die Fassade des Gebäudes ist im ersten Stock mit einer Büste des berühmten Bewohners geschmückt. In jener Zeit gewann aber noch ein weiterer Ort in Mittelböhmen für Dvořák und seine Familie an großer Bedeutung. Vysoká u Příbramě. In dem kleinen Dorf Vysoká u Příbramě in der malerischen Wald- und Hügellandschaft fand der Komponist Antonín Dvořák für mehr als 20 Jahre sein zweites Zuhause. Im dortigen Schlosschen befindet sich heute eine Antonín Dvořák-Gedenkstätte. Vojtěch Poláček leitet das Museum.
Antonín Dvořák, poprvé jsem přijel do tohoto regionu.
Antonín Dvořák kam 1877 zum ersten Mal zu einer Hochzeit in diese Region. Graf Václav Robert Konitz heiratete die Schauspielerin Josefina Čermáková, die ältere Schwester von Dvořáks Frau Anna. Die Hochzeit fand in der Kirche in Trebsko statt, gleich hinter dem Wald hier. Und Dvořák war sogar Trauzeuge. Das war also der erste Kontakt.
Konitz ließ ein Jahr später ein Schloss erbauen und Dvořák besuchte öfters seine Verwandten. Dabei bewohnte der Komponist zunächst ein Haus im Schlosspark. Dort verbrachte er auch die Ferien 1882. Sein Sohn Otakar hat sich in einer Sendung des tschechoslowakischen Rundfunks 1961 an seinen Vater erinnert.
Objevil si tady pobyt tak v tom krásném prostředí obehnaném.
Er fand großen Gefallen an seinem Aufenthalt hier, in diesem Milieu, mitten im tiefen Wald. Aber nicht nur die Landschaft, auch die Leute liebte er sehr. Es waren vor allem die hiesigen Bergleute und die Kleinbauern, mit denen er fast täglich in Kontakt kam. Meinem Vater hat es hier in Vysoká so sehr gefallen, dass er noch im selben Jahr seinen Schwager Konitz bat, ihm einen Meierhof mit einem Schafstall und einem großen Garten am gegenüberliegenden Ende des Dorfes zu verkaufen. Konitz kam ihm entgegen und mein Vater richtete es dem Bedarf seiner Familie entsprechend ein.
Das Haus wurde später als Villa Rusalka benannt. Dort hat Dvořák komponiert, aber auch mit Begeisterung gegärtnert und Tauben gehalten. Er fühle sich dort glücklich, schrieb er in Briefen an seine Freunde. An Vysoká dachte er auch während seines Aufenthalts in Amerika, wo er von 1892 bis 1895 wirkte. Vojtěch Poláček.
Dokladu, že se mu stýskalo, je hodně, jak po tom rodném kraji, anebo ještě bych řekl konkrétně právě po Vysoké.
Es gibt viele Beweise dafür, dass Dvořák seine Heimatregion und insbesondere Vysoká vermisst hat. Wir haben Briefe, die er an seinen Hausmeister hier in Vysoká geschrieben hat. Er erkundigt sich, wie es dem Garten und den Nachbarn geht. Er schickt ihnen Geld, um in der örtlichen Kneipe zu trinken. Es gibt verschiedene Zitate von Dvořák, in denen er sagt, dass es das Beste wäre, einfach zu Hause in Vysoká zu sitzen und dass seine Arbeit dort viel besser laufen würde.
In der Villa Rusalka verbrachte der Komponist immer die Sommermonate, etwa von April bis Oktober, so Poláček weiter.
Die hiesige Natur hat ihn besonders inspiriert. Er machte lange Spaziergänge und entwickelte dabei musikalische Ideen. Dvořák war hier fest verwurzelt und mit vielen Einheimischen befreundet. Er war ein fester Bestandteil der Gemeinschaft hier.
Wie ein Tag des Komponisten in seinem Sommerhaus aussah, beschrieb sein Sohn Otakar in den Sendungen des tschechoslowakischen Rundfunks wie folgt.
Ráno vstával ve čtyři.
Er stand morgens um 4 oder 4:30 auf. Zunächst machte er einen Spaziergang, allein, weil andere Familienmitglieder in der Zeit in der Regel noch schliefen. Nach einer Stunde kam er zurück, frühstückte und machte sich an die Arbeit. Oben in seinem Arbeitszimmer im ersten Stockwerk blieb er bis 12 Uhr. Zum Mittagessen kamen wir alle unten im Speisesaal zusammen, wobei der Platz meines Vaters auf einem Divan links am Fenster war. Nach dem Mittagessen zog er sich nach oben in sein Arbeitszimmer zurück, aber nicht um zu arbeiten, sondern um sich auszuruhen. Auf einer Liege, halb sitzend, halb liegend, schlief er 10 bis 12, manchmal auch 15 Minuten. Danach machte er wieder einen Spaziergang und anschließend arbeitete er bis zum Abend.
Bei den Nachmittagsspaziergängen sei Antonín Dvořák von einem seiner beiden Söhne begleitet worden.
Sehr oft passierte es aber, dass wir nur einige hundert Schritte hinter den Garten gegangen sind. Ich sah einmal, dass seine Hand an der Brust quasi Klavier spielt. Das bedeutete, dass ihm eine neue musikalische Idee oder ein Motiv durch den Kopf ging. Plötzlich drehte er sich um, ging nach Hause, setzte sich an seinen Tisch und komponierte.
Nach dem Abendessen begab sich der Vater in die Gaststätte Ufenslu, um ein Glas Bier zu trinken und sich mit den Nachbarn zu unterhalten. Die Villa Rusalka befindet sich bis heute im Besitz der Nachkommen von Dvořák und ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Für die Gedenkstätte im Schloss gilt dies allerdings nicht. Vojtěch Poláček lädt zur Besichtigung der aktuellen Ausstellung ein. Sie sei interaktiv und enthalte auch eine Menge Informationen, die nicht ganz wahr seien, deutet er an.
Der Besucher kann mit Hilfe von Tasten testen, was seiner Meinung nach wahr ist und was nicht. Die Ausstellung heißt Mr. Chřezník, also der Fleischermeister. Denn einer der am weitesten verbreiteten Mythen über Dvořák ist, dass er ein ausgebildeter Fleischer gewesen sei. Das ist aber nicht wahr. Sein Lehrbrief existiert zwar, er ist aber eine Fälschung aus den 1930er Jahren.
Die Gedenkstätte sei jedoch nicht nur ein Museum, das eine Dauerausstellung biete und verschiedene Ausstellungen organisiere, betont der Leiter. Sie wolle zudem eine Art lebendiger kultureller Ort sein.
Wir geben hier viele Konzerte. Im Moment möchte ich auf jeden Fall zu unserer regelmäßigen Konzertreihe Musikherbst einladen, die von September bis November läuft. Und dann werden wir noch eine Reihe von Adventskonzerten veranstalten. Sie finden in den umliegenden Gaststätten statt, in denen Dvořák regelmäßiger Gast war.